Wilhelm Raabe, Wunnigel, erstes Kapitel. Die Stadt liegt, sagen wir ganz genau, mitten in Mitteldeutschland. Aber glücklicherweise erinnern wir uns noch gerade zur rechten Zeit jenes Pfaffen, dem Eulenspiegel nachwies, dass er, der geistliche Herr, das Zentrum seiner Kirche keineswegs ganz genau zu treffen wisse, und hüten uns wohl, eine Wette in Betreff der absoluten Richtigkeit unserer geografischen Breiten- und Längenbestimmung anzubieten. Es ist aber eine feine, alte, gar nicht unbedeutende Stadt, und wer da selbst noch außerhalb dieser Geschichte zu tun hat, der findet sie wohl auch ohne Polhöhe und Meridianberechnung, mit Hilfe der ersten besten Post- und Eisenbahnkarte sowie eines Eisenbahnbillets. Ihre Bewohner sind mit Recht stolz auf sie und haben jedenfalls selber Geschmack gezeigt, als sie sie halb in die Ebene und halb an den Berg hinbauten. Auf dem Berge liegt das Schloss, in welchem vordem eine Seitenlinie des Herrscherstammes residierte, das aber jetzt längst der Herrscherhauptstamm selber wieder an sich genommen hat, um darin seine Autorität durch eine erkleckliche Reihe von Provinzialbehörden, die nicht immer untereinander auf dem besten kollegialischen Fuße leben, vertreten zu lassen. Die Stadt ist sozusagen verhältnismäßig voll von alten Kirchen und sonstigen hervorragenden öffentlichen und Privatbauten, zwei oder drei malerische Tortürme mit anhängendem Umwallungsgemäuer hat sie gleichfalls konserviert. Sie war eine der ersten in Germanien, die sich mit Gas beleuchtete, jedoch den Efeu nicht darum von den Wänden riss und ihre alten Lindenbäume niederschlug. Sie hat merkwürdig viel Grün innerhalb ihres Weichbildes, sowohl in der Ebene als auch den Berg hinauf sich bewahrt, und Thor, Wodan und Freya vergelten ihr das denn auch und schützen sie mit lächelndem Wohlwollen in ihrem kräftigen grünen Alter. Die hübschen Mädchen werden nicht alle in ihr, und das Landwehrregiment, dessen Stab hier liegt, notierte neulich im harten Winter vor Paris außergewöhnlich wenige Gliederwehkranke in seinen Lazarettlisten. Ein Charakteristikum der Stadt sind die Gartenmauern, vorzüglich den Berg hinauf, an Treppen und Wegen. Man könnte vom Frühling bis zum Herbst an ihnen zwischen Haus und Haus eine vollständige Flora Muralis zusammenstellen, und wenn man auch die Moose dazu nimmt, so kann man dreist behaupten, dass auch den Winter durch das Treiben und Blühen an ihnen wahrlich nicht ein Ende findet. Und die Häuser am Schlossberge haben fast sämtlich ihre uralten Gartenmauern, und was von Muralis nicht an ihnen gedeiht, das findet der Botaniker sicherlich an der Kirchhofsmauer der St. Gertraudenkirche, die auch am Schlossberge gebaut ist und mit ihrer gotischen Turmknospe gerade in die Fenster des Kreisgerichts im Schloss hineinsieht und den gegenwärtigen Herrn Kreisrichter, einen passionierten Jäger, mehrmals veranlasst hat, vermittelst einer Windbüchse von seiner Amtsstube aus nach den Turm umflatternden Dohlen zu schießen. Nach dem ersten Treffer hat sich freilich die Nachbarschaft von St. Gertrud das harmlose Vergnügen leider dringend verbeten. Von den Dohlen bis zu den Glocken ist nur ein Schritt. Die Stadt hat, so viele Jahrhunderte hindurch sie existiert, sich noch nie und nimmer ihr Geläut zuwidergehört. Sie besitzt ein Theater und hat dann und wann ganz gute Gelegenheit, sich mit aller Vergangenheits- und Zukunftsmusik bekannt zu machen, aber ein Ohr für ihre Glocken hat sie sich unter allen Umständen bewahrt. Freilich, um ganz genau zu hören, fühlen und empfinden und zu verstehen, wie und was sie am Abend vor Weihnachten, Ostern oder Pfingsten reden, muss man doch wohl am Orte, wenn nicht seinen Unterstützungswohnsitz haben, so doch da selbst geboren oder erzogen worden sein. Wir reden davon vielleicht noch später einmal. Gegenwärtig brechen wir weislich ab. Wir werden wohl schwer ein Ende abreichen, wenn wir die Stadt noch länger im Ganzen schildern und beschreiben wollen, und wir haben es im Grunde doch nur mit zwei Häusern darin zu tun, einem größeren und einem ganz kleinen, einem oben am Berge und einem am Untertor, welche letztere Bezeichnung klar genug andeutet, dass der mittelalterliche gewölbte Durchgang glatt in die Ebene hinausführt. Zuerst steigen wir nun bergan und widmen uns dem größeren Hause, dem Hause am Schlossberg. Das andere kleine, das Haus am Tor, finden wir dann in der Folge beiläufig auf unserem Wege. Beiläufig. Als ob es wirklich auf unseren Wegen in unserem Leben etwas Beiläufiges gäbe, steigen wir und nehmen wir alles, wie es sich gibt. Ein gewundener, gepflasterter Fahrweg führt uns zu der Tür des Hauses am Schlossberge, und zwar zu einer Tür, die in jedem Handbuche der Kunstgeschichte eine Abbildung verdient. Zwei Renaissance-Römer in Sandstein bewachen mit sehr unklassischen Hellebarden einen ungemein gutmütigen und freundlichen Medusenkopf über der Pforte und eine Messingplatte neben einem Glockenzug. H. Weiland, Dr. Med und Geburtshelfer ist auf der Platte zu lesen, und sechs ausgetretene Steinstufen, begleitet auf beiden Seiten von einem kunstvollen eisernen Geländer, bringen uns auf den Hausflur des Herrn Doktors. Wir stehen in dem Familienhause der Weiland und finden, dass das Innere dem Äußeren nichts nachgibt. Im Gegenteil, wenn das Letztere uns in Verwunderung, ja Erstaunen setzte, so verstärkt das Andere diesen Eindruck sogar noch. Es ist ein Familienhaus in der wahrsten, vollsten Bedeutung des Wortes von innen und von außen. Die Jahreszahl 1570 steht unter dem Medusenkopf draußen. Inwendig finden wir eine Spur von allem, was sich den Generationen seit jenem Jahre an Herz und Sinn legte. Und aus jeder Epoche ist genug übrig geblieben, um einen Sachverständigen außer sich zu bringen. Gottlob, dass wir keiner von den Sachverständigen sind. Schnitzwerke in Holz und Bein, gemalte Tafeln, die Schelmerei der Trinksprüche an Silberbechern und Glaspokalen, altflanderische Teppiche, der Schrank der Urgroßmutter und die Bücherstube des Großvaters haben für uns all ihren Zauber, alle ihre Märchenhaftigkeit, ihren ganzen unwissenschaftlichen Duft und Schimmer behalten. Wir riechen in den Schrein der Großmama, aber wir kleben keinen Zettel mit einer Nummer und einer Beschreibung ins Einzelne daran. Wenn wir uns aus dem Wintersturm an den warmen Ofen gerettet haben, wenn wir aus der heißen, grellen Sommersonne in den kühlen Buchenwald getreten sind, so kleben wir auch keine Zettel an unser Behagen, aber wir wissen es zu würdigen. Beiläufig, in unserem Sinne, soll späterhin dann und wann die Rede sein von dem Inhalt des Hauses Weiland.